Lukas 24, ich lese aus diesem Kapitel einige Verse, 1 bis 12 und 36 bis 41. Und da heißt es, an dem ersten Wochentag aber ganz in der Frühe kamen sie, also gemeint sind die Frauen, zu der Gruft und brachten die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt. Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlendem Gewand bei ihnen. Als sie aber von Furcht erfüllt wurden und das Gesicht zur Erde neigten, sprachen sie zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern ist auferweckt worden. Gedenkt daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie kehrten von der Gruft zurück und verkündeten dies alles den Elfen und den übrigen allen. Es waren aber die Maria Magdalena, die Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die übrigen mit ihnen. Sie sagten dies zu den Aposteln. Und diese Reden schienen ihnen wie Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zur Gruft. Und als er sich hineinbeugt, sieht er nur die leinenen Tücher. Und er ging nach Hause und wunderte sich über das, was geschehen war. Und ich mache jetzt einen Sprung, da ist jetzt die Geschichte von den Emmaus-Jüngern dazwischen, die dann zurückkommen zu den anderen Aposteln und miteinander reden. Und da heißt es, während sie aber dies redeten, was ihnen passiert ist, stand er, nämlich Jesus, selbst in ihrer Mitte und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Sie aber erschraken und wurden von Furcht erfüllt und meinten, sie sehen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr bestürzt? Und warum steigen Gedanken auf in euren Herzen? Seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin. Betastet mich und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, das ich habe. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Kann man das Bild? Nur ein Bild. Mit dem offenen Grab. Als Hintergrundbild habe ich ein Bild gewählt, wo ein offenes Grab ist, nur zur optischen Untermalung, wo dieses Wort auch draufsteht, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Ihr Lieben, es ist das Ostergeschehen, ein Geschehen, das durch die Jahrhunderte hindurch immer Fragen geöffnet hat. Und bis heute ist es so. Als Jesus gestorben ist und er ans Kreuz genagelt wurde und er begraben wurde, da hat sicher niemand daran gedacht, dass er auferstehen würde. Die Frauen, die zu dem Grab gingen, um den Leichnam Jesu zu behandeln mit Ölen, auch sie dachten nicht daran, dass Jesus auferstanden wäre. Und das ist bei den Frauen und aber auch bei den Jüngern doch ein bisschen verwunderlich. Warum? Weil Jesus hat ihnen ja vorher mindestens dreimal, finden wir das in den Evangelien, mitgeteilt, dass er getötet werden wird, dass er in die Hände der Heiden gegeben wird und dass er nach 3 Tagen auferstehen wird. Und trotzdem haben sie keinen einzigen Gedanken daran verschwendet, Jesus könnte auferstanden sein. Ihr Lieben, das hat etwas damit zu tun, ich möchte das einmal so sagen. Wir sind als Menschen, sowohl die Menschen damals, auch wir heute, wir sind vollkommen beherrscht von einer Wirklichkeit, die auf den Tod ausgerichtet ist. Das hat etwas zu tun mit unserem Zustand, in den wir schon von Adam her hineingeraten sind, in diesen Verlorenheitszustand. Durch die Sünde kam der Tod und deswegen ist der Tod die beherrschende Macht über uns Menschen von Anfang an gewesen. Und das ist etwas, was den Menschen prägt, von Anfang an prägt. Wir alle sind von unserer natürlichen Geburt her vollkommen geprägt von der Wirklichkeit des Todes. Wir wissen, dass alles ausgerichtet ist auf den Tod. Schon von Anfang an unseres eigenen Lebens liegt der Keim des Todes in uns. Und es kommt der Tag mit großer Sicherheit und Gewissheit, wo wir einmal sterben werden. Jede Krankheit, die wir erleben, ist ein Vorbote des Todes. Das Älterwerden hat auch etwas damit zu tun, dass wir wissen, jetzt geht es mehr und mehr dem Ende des Lebens entgegen. Das heißt, das ist eine Macht, die unser gesamtes Leben beherrscht. Eine Macht, die etwas zu tun hat mit Vergänglichkeit, davon sind wir geprägt, das ist unsere Gedankenwelt. Von Vergänglichkeit, von Endlichkeit, von Ende, von Verlorensein, von Hoffnungslosigkeit, was wir auch alles nun sagen wollen. Wir, der natürliche Mensch, übertüncht das natürlich, aber im Grunde genommen wissen wir alle tief drinnen, da ist eine Macht, die uns beherrscht. Und diese Macht geht hinein bis in unser Gedankensystem. Wir leben sozusagen in einem Todesgedankensystem. Ein Todesdenken, das uns irgendwo beherrscht. Wir wissen, alles geht einmal zu Ende und. Und wir wissen von unserer natürlichen Erfahrung her, dass dieser Macht des Todes in dieser Welt keine Macht entgegengestellt werden kann, die den Tod irgendwie antasten könnte oder besiegen könnte. Es kann keine Macht in dieser Welt der Macht des Todes standhalten. Das ist die Erfahrung. Jedes Mal, wenn wir Abschied nehmen von einem Menschen und am Grab stehen und so weiter, erleben wir das. Es gibt keine Macht vom Natürlichen her, so sind wir geprägt. Das ist ein Ausdruck der Sünde, dass wir von dieser Todesmacht geprägt sind. Unser ganzes Gedankensystem, unser Denkmuster als natürliche Menschen ist auf Tod ausgerichtet. Alles geht zu Ende, alles ist zerbrechlich und so weiter und so fort und alles, was damit zu tun hat. Und ihr Lieben, das ist für mich der Grund, warum auch die Frauen damals, obwohl Jesus von ihnen gesagt hat, er wird auferstehen, und auch die Jünger, die so doch so stark von diesem Gedankenmuster geprägt waren, dass sie nicht einen Gedanken daran hatten, dass Jesus auferstanden wäre. Sie kommen zu dem Grab, sie finden den Stein weggewälzt, sie gehen hinein, finden den Leichnam nicht. Ihr erster Gedanke ist, wie in den anderen Evangelien berichtet wird, nicht: ach, er ist doch auferstanden. Sondern der erste Gedanke ist, der Leichnam ist gestohlen worden. Sie rechnen gar nicht damit. Das ist das, was mit Auferstehung zu tun hat, ihr Lieben, das ist etwas so vollkommen Konträres zu dem, was wir in unserer natürlichen Welt erleben, dass es wirklich nicht in unserem Denkmuster drinnen ist. Und weil es nicht in unserem Denkmuster drinnen ist, können wir es auch wirklich nicht denken. Und Darum, ihr Lieben, so wie bei den Frauen, so ist es auch heute, aber gehen wir jetzt mal zu den Frauen zurück hier im Grab, ist es die einzige Chance, dass sie von der Auferstehung Jesu überzeugt werden, dass ihnen eine übernatürliche Offenbarung zuteil wird. Ihr Lieben, das ist der wesentliche Punkt, um den es geht. Auferstehung ist nicht erkennbar und erlebbar ohne übernatürliche Offenbarung. Lässt sich logisch in keinster Weise, in irgendeiner Weise erklären. Es muss eine Offenbarung stattfinden. Ihr Lieben, es ist zu wenig, auch wenn jetzt jemand beweisen könnte, wie es ja immer wieder versucht wird, dass man zum Beispiel die Glaubhaftigkeit der Jünger oder auch der Frauen, die eben dem Auferstandenen begegnet sind und so weiter, dass man die irgendwie versucht herauszufinden, wie glaubhaft ist das eigentlich, was sie hier getan haben. Auch wenn man beweisen könnte, in irgendeiner Weise mit logischen Mitteln, dass das glaubhaft ist, ist es noch zu wenig. Und wie können wir die Tatsache der Auferstehung Jesu, wie können wir die Tatsache des Auferstandenen erfassen und erkennen? Und wir lesen das hier in diesem Abschnitt, den ich vorgelesen habe. Und das geht ja durch die ganze das Neue Testament hindurch. Es sind zwei Dinge. Zwei Dinge, die entscheidend sind für das Erfassen dessen, was mit der Auferstehung Jesu gemeint ist. Das eine ist die vollmächtige Verkündigung der Auferstehung. Also eine Verkündigung, die autorisiert ist von Gott selber. Die Frauen gehen in das Grab hinein und sie treffen dort zwei Männer. Es sind Engel natürlich. Und diese Engel sprechen mit den Frauen und sie sagen, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und es ist so, wie er es euch gesagt hat. Erinnert euch daran, sagen die Engel, was er euch gesagt hat in Galiläa, dass er den Heiden überliefert werden wird und nach drei Tagen auferstehen wird. Das Erste, wie die Frauen von der Auferstehung Jesu hören, ist eine Botschaft direkt vom Himmel. Eine Verkündigungsbotschaft. Es muss verkündet werden, dass Jesus auferstanden ist. Nun, die Frauen nehmen das auf und sie, es steht nicht so genau da, wie sie jetzt darauf reagieren, aber auf jeden Fall gehen sie jetzt zu den Jüngern und erzählen ihnen dasselbe, was sie selber gehört haben. Nun, die Frauen, zumindest wird über sie gesagt, dass sie nachdachten über das, was Jesus früher zu ihnen gesagt hatte, über dieses Wort seiner Auferstehung. Aber die Jünger, von ihnen heißt es, als sie das hörten von den Frauen, war es ihnen wie Geschwätz. Und trotzdem hat diese Verkündigung etwas bewirkt. Diese Verkündigung, auch wenn es ihnen für vollkommen unglaubwürdig war im Moment, hat zumindest ihre Neugierde so herausgefordert, dass es heißt, und Petrus stand sofort auf und lief zum Grab. Wenn er das nur als reines Geschwätz gehalten hätte, wäre er nicht zum Grab gelaufen. Diese Verkündigung löst aus eine Sehnsucht, ich möchte das jetzt wirklich wissen, ob das stimmt. Die Verkündigung, die hier gewesen ist, hat noch nicht zu der letzten Überführung und Überzeugung geführt, dass nun Jesus wirklich lebt. Das war nur der erste Schritt. Und wir wissen alle, was der zweite Schritt ist, dass die Jünger, die Frauen damals, und das gilt auch für uns heute natürlich, wirklich davon überführt werden konnten, Jesus lebt. Dieser zweite Schritt ist, wir müssen Jesus selber begegnen. Ihr Lieben, das ist der Punkt. Und darum geht's ja beim Christsein, dass Menschen Jesus, den Auferstandenen, selber begegnen. Die Verkündigung ist das eine. Aber man kann Menschen totpredigen, wenn ihnen Jesus nicht begegnet, wenn sie nicht Erfahrungen machen mit dem Auferstandenen, dann wird sich an ihnen nichts ändern. Wird sich daran nichts ändern, dass sie sozusagen davon überzeugt sind, dass Jesus auferstanden ist. Aber ihr Lieben, es geht ja nicht nur darum, dass nun durch eine Begegnung mit Jesus in verschiedener Art und Weise, ich spreche gleich noch ein bisschen darüber, dass nun Menschen von irgendeinem Phänomen überzeugt werden und sagen, ja, jetzt weiß ich und jetzt glaube ich, dass es so etwas gibt wie eine Auferstehung. Das ist ja auch nicht genug. Um das geht es ja gar nicht bei der Auferstehung Jesu. Nur um das Glaubhaftmachen eines Wunders. Sondern es geht darum, dass wir dem Auferstandenen, dass Menschen dem Auferstandenen so begegnen, dass er in das Leben eines Menschen hineinkommt als Lebendiger, der von nun an das Leben dieses Menschen vollkommen beherrscht. Deswegen ist, wenn von der Auferstehung die Rede ist, so oft die Rede von Jesus als dem Herrn. Das Wort Kyrios, das im Neuen Testament für Herr verwendet wird, wird am häufigsten verwendet im Zusammenhang mit der Auferstehung. Du bist Herr, wir haben es gesungen, du bist Herr, du bist auferstanden, du bist Herr. Und Herr heißt, dass die Auferstehung darin gipfelt, dass Menschen so diesem Jesus begegnen, dass Jesus anfängt, in ihnen zu leben und diese Auferstehungskraft in uns freisetzt. Und ihr Lieben, das ist Leben als Christ, wenn wir dem Auferstandenen begegnet sind und wenn er anfängt, seine Auferstehungskraft ständig, jeden Tag in unserem Leben freizusetzen. Wir ständig diesem lebendigen Jesus so begegnen, dass wir etwas von diesem Auferstehungsleben erfahren, spüren, so dass es uns verändert, dass es uns umtreibt, dass es uns auch zu neuen Menschen macht. Ihr Lieben, es geht nicht um eine Diskussion über die Möglichkeit, dass jemand vom Tode auferstanden ist. Das ist viel zu wenig. Wir könnten sagen, okay, jetzt glaube ich, dass er auferstanden ist, aber er hat nichts mit mir zu tun. Sondern es geht darum, dass Jesus auferstanden ist, hinein in mein persönliches Leben und das Leben anderer. Und ihr Lieben, darum ist es ja so wichtig, dass wir verstehen, bei der Auferstehung Jesu geht es ja darum, dass wir eben merken, wir sehen in Jesus nicht einen Verstorbenen, einen Toten, sondern einen Lebendigen. Das, was hier steht, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Das heißt, warum seht ihr in Jesus jemanden, der eigentlich gestorben ist und nicht lebt? Das war ja die Frage. Und ihr Lieben, das ist auch heute noch so viel, wie wir merken, Christentum wird häufig so verstanden, dass man, wenn man fragt, was ist für dich Christentum, dann sagen Menschen, ja, Christentum heißt, den Regeln, den Worten, den Geboten Jesu zu folgen. Das klingt so, wie wenn er längst gestorben ist, hat mit der Wirklichkeit heute nichts mehr zu tun. Es geht nur mehr darum, die damaligen Worte und Gebote, die er ausgesprochen hat, heute zu halten. Das ist so, wie wenn man einen Toten verehrt, so wie man ein Totengedächtnis macht, so wie wenn man ein Mausoleum baut um Jesus herum und nun einen Toten verehrt, weil er damals gute und wichtige Dinge gesagt hat. Aber mit seinem gegenwärtigen Leben hat das nichts zu tun. Und ihr Lieben, darum geht es, dass jeder von uns in eine Sehnsucht hineinfindet. Und ich kann sagen, das ist etwas, was mich mehr und mehr, seit ich Christ bin, erfüllt, die Sehnsucht, ich möchte Jesus mehr, viel mehr erleben. Ich möchte ihm neu und neu begegnen. Alles andere ist toter Glaube. Dieser Jesus, der sich in uns wirksam erzeigt mit seiner Kraft und mit seiner Auferstehung. Und ihr Lieben, je mehr, deswegen ist es so wichtig, dass wir uns in unserem ganzen Leben so sehr auf diesen Jesus hin ausrichten. So sehr mit ihm in einer Kommunikation leben, dass die Gewissheit, dass er lebt und dass er gegenwärtig ist, ein ständiger Begleiter unseres Lebens wird. Eine ständige Gewissheit unseres Lebens wird, er lebt, er ist da, er ist immer da. Seine Gegenwart erfüllt mich und ich sehe und erlebe Zeichen seiner Gegenwart, indem er in mir wirkt. Indem er wirkt, zum Beispiel dadurch, dass er mir meine Sünden vergibt. Ihr Lieben, ich glaube es, wenn das Auferstehungsleben Jesu in unserem Leben Sündenvergebung bewirkt, dann spüren wir das in einer unbändigen Freude über die Vergebung unserer Sünden. Das ist ein Zeichen, dass Jesus lebt. Das ist nicht eine Theorie. Wenn wir unsere Sünde bekennen und wir bekommen Vergebung von ihm, dann ist das wie ein Strom des Lebens, das in uns hineingeht und uns die Gewissheit macht, mir ist vergeben. Das ist Jubel. Den kann ich mir nicht machen. Das ist etwas von diesem neuen Leben. Und so gibt es so viele verschiedene Zeichen, wo Jesus in unserem Leben in allen möglichen Bereichen, die es nur gibt, einfach Zeichen seiner Gegenwart und Zeichen seiner Liebe und Zeichen seiner Lebendigkeit setzt. Ein Leben mit Jesus muss immer ausgerichtet sein darauf, dass wir ihn erleben. Und wenn das geschieht, ihr Lieben, dann beginnt auch etwas in unserem Denkmuster sich zu verändern. Dann wird unser Denkmuster nicht mehr geprägt sein von den Todesgedanken, also dass alles irgendwie einmal aus ist und zu Ende geht und so weiter und so fort, sondern es wird ein neues Muster in uns hervorgerufen werden, nämlich das Muster, dass die Auferstehungskraft Jesu letztlich den Sieg behält über jede Form des Todes. Denn Jesus hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, also wer mich hineinnimmt in sein Leben als den Lebendigen, der wird leben, und jetzt heißt es, auch wenn er stirbt. Der Tod ist in diesem Leben, solange wir hier leben, noch nicht ausgerottet. Aber er hat nicht das letzte Wort. Und das ist sozusagen etwas, was wir hier schon erleben dürfen. Er hat nicht das letzte Wort. Und alles, was sozusagen früher unter dem Stichwort des Todesgedankens in unserem Leben lag, das kann umgewandelt werden in Hoffnung auf neues Leben, das wir jetzt schon zeichenhaft erleben, aber einmal ganz erleben werden. Versteht ihr, alles, was wir jetzt in unseren 70, 80 Jahren, die wir hier leben, von Jesus erleben, was wir jetzt schon erfahren, wo wir sagen können, da habe ich ihn erlebt, da habe ich ihn erfahren, da habe ich ihn gehört, da hat er mir geholfen, da hat er mir vergeben, da hat er mich geführt, da hat er mich bewahrt von irgendetwas. Da hat er mir übernatürlichen Frieden gegeben. Da bin ich eingetaucht in seine Geborgenheit. Und alle diese Dinge, wo wir sagen können, das sind Zeichen des Lebens Jesu. Ihr Lieben, alle diese Zeichen sind in diesem Leben hier nur ein Hinweiszeichen auf das eigentliche Leben, das noch folgt. Versteht ihr, das Leben Jesu, das jetzt schon in uns Platz greift, ist wie ein Angeld, eine Vorausbezahlung. Dass wir jetzt schon in unserer Todeswelt, dass wir überführt sind, über unserem Leben steht als letztes nicht der Tod, das Vergehen, die Vergänglichkeit, die Schuld, die Verlorenheit, das Ende, das Aufhören, das Versagen, sondern über unserem Leben steht der Sieg. Und überall, ihr Lieben, und das sollten wir auch so werten, wir sollten so dankbar sein für jede kleine und große Berührung Jesu in unserem Leben. Und wir sollten uns ausstrecken, noch mehr Jesus zu begegnen. Je mehr wir ihm begegnen, auch durch Heilungen oder was auch immer, das sind immer so Angelder, so Zeichen, die aufblitzen, dass wir jetzt schon gewiss sind, eines Tages werden wir vollkommen aus der Todeswelt herausgerissen sein. Und das ist der Tag der größten Freude. Wenn wir ihm entgegengehen, wenn er wiederkommt, wenn es dann diese Auferstehung gibt oder wenn wir noch leben, ihm entrückt werden und wir dann verwandelt werden und der Tod nicht mehr über uns regiert. Ihr Lieben, und diese Auferstehung, die ist das Entscheidendste für unser Leben, worum es überhaupt geht. Und noch einmal, es geht nicht darum, dass wir einfach nur feststellen oder beweisen oder auch jemand anderem beweisen, dass Jesus auferstanden sein könnte. Davon hat er nichts. Nur dann hat er etwas davon, wenn er diesem Jesus begegnet. Und ihr Lieben, darum ist das wichtigste Zeugnis, dass wir anderen Menschen geben können, nicht irgendwelche Erklärungen, sondern Argumente, sondern unser Zeugnis, wie wir Jesus begegnet sind. Was Jesus in unserem Leben verändert hat. Wo er Sieger in unserem Leben wurde über verschiedene Todesbereiche in unserem Leben. Und wenn es nur kleine Dinge sind, alles, was hinweist auf sein Leben, zeigt, dass er uns eines Tages völlig herausholen wird. Aus dieser Todesspirale, aus dieser Todeswirklichkeit. Und darum sagt ja auch Paulus im Kolosserbrief, und ich lese da zwei Verse, da heißt es in Kolosser in Kapitel 3, Vers 1 und 2, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, wenn also das Auferstehungsleben in euch gekommen ist, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten, trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Und seht ihr, das meine ich mit einem neuen Denkmuster, das durch die Auferstehung und durch den Auferstandenen in unser Leben hineinkommt, dass wir anfangen, nach oben ausgerichtet zu sein. Überall, wenn hier auf dieser Erde irgendetwas ist in unserem Leben, in unseren Umständen, was vom Tod geprägt ist, im weitesten Sinn des Wortes, dann müssen wir unseren Blick erheben von dieser irdischen Todeswirklichkeit nach oben hin. Dort, wo der Lebendige Auferstandene ist, mit dem wir ja auch auferstanden ist. Und wenn wir diesen Blick dorthin erheben, unser Denkmuster dorthin ausrichten, dann wissen wir, es gibt nichts, es gibt wirklich nichts in dieser Welt, das von diesem Tod besiegt werden kann, wenn Jesus mit seiner Kraft hineinkommt. Es gibt nichts. Wir müssen von oben leben. Es gibt keine Situation in unserem Leben, die so hoffnungslos ist, dass nicht das Leben Jesu uns erfüllen könnte mit dieser Freude, mit diesem Frieden, mit dieser Hoffnung. Es gibt nichts in diesem Leben, sei es noch so schlimm, was uns herausholen könnte aus dem Leben, das wir von Jesus empfangen. Dieses Bild, das Johannes hat von dem Weinstock und den Reben, ist so wichtig an dieser Stelle. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn wir angeschlossen sind an das Leben, an diese Auferstehungskraft, dann wird diese Auferstehungskraft unser gesamtes Leben durchdringen. Und ihr Lieben, ich sage es doch einmal, immer dort, wo wir etwas von diesem Leben erfahren, ist es ein Hinweis auf die letzte Herrlichkeit bei ihm. Wo wir vollkommenes Leben haben, vollkommenes Auferstehungsleben. Und warum dürfen wir uns nicht freuen drauf, ihr Lieben? Das ist ja nicht eine Vertröstung. Eine Vertröstung wäre es nur dann, wenn wir hier nicht auch schon etwas von dem erleben würden. Aber wenn wir sagen, es hat begonnen, dieses neue Leben in uns, seit Jesus in uns hineingekommen ist, und es wird vollendet werden, wenn wir einmal ihm begegnen und ihn von Angesicht zu Angesicht sehen werden, dann ist das nur ein Bild davon, dass etwas, was begonnen hat, vollendet wird. Aber es ist jetzt schon da. Das neue Leben, ihr Lieben, ist jetzt schon da. Und Christen unterscheiden sich durch das neue Leben von anderen. Christen unterscheiden sich nicht dadurch, dass sie dieses oder jenes mehr oder weniger machen, sondern durch das Leben. Leben, das ist Christsein. Und deswegen muss unser ganzes ausgerichtet sein, so stark dahin gehen, dass wir Jesus erleben. Dass wir seine Gegenwart erleben. Dass wir in seiner Gegenwart leben. Dass sein Leben in uns Gestalt gewinnt. Sodass das Leben, das in uns ist, das macht Christsein aus. Und darum ist Auferstehung so wichtig, weil es deutlich macht, der Tod ist besiegt. Er ist wirklich besiegt. Auch dann, wenn es uns da oder dort ein bisschen wehtut, so wie wir im Kreuz im Moment. Ja? Der Tod ist besiegt. Alles ist besiegt durch Jesus. Und dieser Sieg, wenn er auch da in dieser Welt nicht immer gleich vollkommen durchbricht, in unserer irdischen Welt, eines Tages werden wir es erleben. Das ist Freude, dafür lohnt sich zu leben. Darum können wir Zeugen sein. Zeugen von dieser Auferstehung, indem wir erzählen, wer dieser Jesus ist und was er für uns getan hat und wie wir ihn erleben, ganz praktisch. Es gibt keinen Ersatz für die Gemeinschaft mit Jesus, weil er ein Lebendiger ist und weil sein Leben unser Leben so werden soll. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken, dass du ein lebendiger Herr bist und dass der Tod dich nicht halten konnte. Dass du den Tod besiegt hast. Und wir danken dir, Herr, dass dieser Sieg, den du errungen hast, dass du uns Anteil gibst an diesem Sieg. Herr, wir sind mit dir auferstanden. Und das heißt, dass wir jetzt auch Anteil haben an diesem Sieg. Und wenn dieser Anteil, den wir jetzt empfangen durch dich, noch ein vorläufiger ist, noch nicht ein vollendeter ist, so danken wir doch dir doch von ganzem Herzen, dass dieses vorläufige Erfülltsein von diesem deinem Leben so gewaltig schon ist in unserem Leben, dass wir nicht mehr daran zweifeln müssen, dass es eines Tages so sein wird, dass wir in dieser vollkommenen Weise mit dir die Fülle des Lebens haben werden. Herr, wir danken dir ehrlich und von ganzem Herzen für jede Fülle, die wir jetzt schon erleben. Herr, wir wollen nicht undankbar sein, auch für die kleinen Dinge, die wir als Spuren deines Lebens in uns erkennen. Und die großen Dinge, wo du uns umwirfst durch die Kraft deines Lebens und die Kraft deiner Auferstehung. Herr, für die großen und die kleinen Dinge, die als Zeichen deines Lebens uns prägen, dafür wollen wir danken. Und darüber wollen wir fröhlich sein. Und dafür bitten wir, Herr, dass diese Freude an dir so mächtig wird, in allen Umständen, auch wenn es uns nicht gut geht. So wie der Paulus im Gefängnis war und geschlagen wurde und trotzdem ein Loblied angestimmt hat. Weil dein Leben in ihm war und es jede Sekunde des Lebens einen Sinn macht, dich zu loben und dir zu danken für das, dass du lebst, dass du in uns lebst und dass wir Anteil haben an deinem Leben, bis es zur Vollendung kommt. Gepriesen sei dein Name. Herr, du bist auferstanden, du lebst. Du bist auferstanden, du lebst. Amen.